So. Und dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute auch wieder so halb im Regierungsviertel, aber ich lasse dich das am besten einmal selbst erklären. Vorher möchten wir wissen, wer du bist. Also, wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Ja, mein Name ist Frank Sitter. Ich bin im Moment für General Atomics in Berlin tätig, für die politischen Beziehungen, Regierungsbeziehungen und Beziehungen zum Parlament. Ich bin 44 Jahre alt, komme aus Halle an der Saale. Ich habe zwei Kinder, bin verheiratet und war früher mal im Deutschen Bundestag.
Genau, und jetzt dazu die Frage, sind wir hier noch im Regierungsviertel oder nicht so ganz?
Ja, ich glaube schon, wir sind in der Luisenstraße zwischen Verkehrs-Digitalministerium und Deutschen Bundestag. Also ich glaube, das ist das Regierungsviertel, in dem wir uns
Okay,
hier befinden.
top. Dann lasse ich das so zählen und frag dich mal direkt nach deiner Schulzeit. Wie bist du denn zur Schule gegangen und was wolltest du als kleiner Junge beruflich machen?
Okay, das ist spannend. Also zur Schule gegangen bin ich. Ich komme ja aus dem Osten. Also das heißt, ich war früher mal Jungpionier, bin also in einem DDR-Schulsystem bis zur 6. Klasse unterwegs gewesen.
Ah, okay.
Polytechnische Oberschule hieß das bei uns. Und bin dann ab der 7. Klasse aufs Gymnasium gegangen und dann so den klassischen Weg, Abitur, und später studiert. Als kleiner Junge wollte ich tatsächlich mal Seemann werden. Also ich wollte Chief werden. Ich wusste nicht, was Chief ist. Ich wusste nur, es gibt einen Kapitän.
Ja.
Der steuert das Schiff und dann gibt es einen der Maschine. Und da ich einen entfernten Onkel hatte, der irgendwie auch in so einem Schiff war, da war das mein Wunsch. Heute würde ich das natürlich so hoch stilisieren, da würde sagen, das war der Wunsch nach Freiheit, aber der war es tatsächlich, weil der war einer der wenigen in der DDR, der quasi nach Afrika anzufahren konnte und Geschichten von der weiten Welt erzählen konnte. Und deswegen habe ich immer sehnsüchtig, erzählt mein Vater mir, den Booten hinterher geguckt, wenn wir mal in der Ostsee im Urlaub waren. Also war der erste Wunsch, Seemann zu werden. Da wusste ich natürlich noch nicht, dass die Arbeitsbedingungen, sagen wir mal, nicht so familienfreundlich sind. Aber das war so mein erster Wunsch.
Okay, und wann hast du dich umentschieden?
Ja, relativ schnell irgendwann, also da kam ja dann relativ viel dazwischen. Als ich diesen Wunsch hatte, gab es die DDR noch. Und das war der einzige Weg, um irgendwie das Land vielleicht verlassen zu können, auf legalem Wege. Dann kam ja der Fall der Berliner Mauer, und in einer Phase, ich war so 12 Jahre alt. Also auch noch relativ klare Erinnerungen daran, diese ganze Zeit. Und dann vielleicht sogar so ein Stück weit Politisierung irgendwie gewesen, weil danach gab es ja die ersten freien Wahlen in der DDR. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man heute an so einem Wahlkampfstand steht und die Leute einen eigentlich freundlich ignorieren, was damals für ein Hype war, die Wahlstände und Aufkleber und jeder wollte irgendwas haben und alle wollten wissen, wen wählt man jetzt. Das war eine hochspannende Zeit, glaube ich, viel, viel politischer, viel, viel gefühlter, selbst für mich als Kind damals oder als Heranwachsenden. Und deswegen sind dann die Pläne durchaus andere geworden, dann ist ja auch, man wird ja älter und dann kommen neue Wünsche dazu. Aber ich fahre auch heute noch gerne auf Schiffen irgendwie in der Weltgeschichte rum, das ist zumindest geblieben.
Okay, also du wolltest die Freiheit genießen, du wolltest herumschippern und dann hast du das Abitur gemacht und sagtest, später hast du dann studiert. Was hast du studiert?
Ja, also das war so typisch. Es geht heute auch noch vielen Leuten so. Ich hatte überhaupt keine Ahnung so richtig, was ich eigentlich werden wollte. Und dann habe ich einen Kumpel gefragt und der hat ja gesagt, weißt du, was wir machen wollen? Meinte er, ich glaube, BWL soll ganz gut sein. Das brauchen alle. Für BWL brauchte man aber ein super gutes Abi. Ich sage heute ein 1er Abi, 3-1. Ja, also es war jetzt gar nicht so der Hammer. Man konnte sich aber in Halle einschreiben für Volkswirtschaftslehre. Das war am Ende genau das Gleiche. Er musste dann ja später wechseln. Das habe ich dann versucht, 2 Semester. Ich habe festgestellt, dass das da sowas von nichts für mich ist, weil ich in der Schule jetzt auch nicht der größte Mathe-Fan war. Also ich fand immer Deutsch und Sprachen und sowas irgendwie alles interessanter. Geschichte und Sozialkunde und so die Dinge. Und dann habe ich gesagt, okay, das kannst du nicht machen, da wirst du nicht glücklich. Also ist ja alles nur die volkswirtschaftliche Gesamtgleichung und sowas jetzt auszurechnen. Und dann alles das, nee, das musst du ändern. Und habe dann gesagt, okay, wofür interessierst du dich eigentlich? Und das war halt schon immer tatsächlich Politik. Und da war es nie der Wunsch, Politiker zu werden. Das war auch während des Studiums nie der Fall. Aber ich habe dann gesagt, okay, dann lass mich Politikwissenschaft studieren. Da sagt dir zwar jeder, das ist brotlose Kunst, das braucht keiner und kein richtiges Studium und so. Ich habe gesagt, aber am Ende ist für mich ja wichtig, ich muss die Zeit irgendwie schaffen. Also ich muss so ein Studium abschließen und möglichst mich selber immer wieder ein bisschen austricksen oder wirklich motiviert sein und motiviert sein zu sagen, komm, das ziehst du durch. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass Politikwissenschaft machen, irgendwas machst du da schon draus.
Ja.
In meiner Jugend habe ich da noch mit Freunden einen Techno-Club betrieben in Leipzig viele Jahre lang. Also habe ich mein Studium finanziert. Das hat auch ein Stückchen dazu geführt, dass mir das Studium recht lang gedauert hat. Aber das ist im Politikstudium ja auch nicht unüblich, dass man das ein bisschen in die Länge zieht. Und da hatte ich, also ich wusste, ich will kein Politiker werden, weil da hatte ich eigentlich zu viel theoretisch davon schon gehört, was mich eher abgeschreckt hat.
Ja.
Ja, aber dann kam es doch anders, ja.
Lustigerweise habe ich genau aus dem gleichen Grund mich gegen ein politikwissenschaftliches Studium entschieden, weil mir gesagt wurde, wenn Sie sich dafür interessieren, studieren Sie es nicht, weil dann sind Sie hinterher zu sehr abgeschreckt. Also
Okay.
ähnliche Motivation, nur hast du dich dann ja
Ja.
doch dafür entschieden.
Ja, also das war einfach ich habe da, das war, glaube ich, auch eine Kritik an die damalige Zeit. Ich war nicht der Einzige. Meine ganze Schule war also ein bisschen planlos. So, man wusste, mein Professor hat mal gesagt, studieren ist ein Stück weit auch die künstliche Verlängerung der Kindheit. Das
Das
heißt,
ist süß, ja.
wenn ich sonst aus der Schule kam, muss man eine Ausbildung machen und dann ist man gleich ruckzuck im Berufsleben und da hatte man überhaupt keinen Bock drauf, sondern man wollte ja noch so ein bisschen ja, einfach studieren und so ein bisschen tatsächlich die Kindheit verlängern. Und Politik hat mir dann Spaß gemacht, auch wenn ich auch genau wusste, dass ich mich mit Themen beschäftigt habe. Die hatten jetzt auch nur so bedingtes Smalltalk-Potenzial. Also jetzt jemanden zu treffen irgendwo, mit dem ich mich über die politischen Dystopien Russlands oder so ideengeschichtlich unterhalten konnte, war relativ gering, aber es hat mir Freude gemacht.
Ja, das ist doch die Hauptsache. Und dann zieht man so ein Studium eben auch durch. Wie lang hast du dann gebraucht?
Ich glaube, 10 Jahre. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich glaube, 10 Jahre all in so mit allem. Ich war
Okay.
zwischendurch noch mal ein halbes Jahr in Malta und ein bisschen hier und da gemacht und so. Und dann, bis man die Arbeit dann irgendwann abgegeben hat, war auch unternehmerisch, wie gesagt, aktiv, hatte einen Club, ich hatte eine Künstleragentur, ich habe DJs und Live-Acts so im elektronischen Bereich europaweit verbucht und sowas. Das
Ja.
lief alles so parallel. Aber da gibt es irgendwann so ein magisches Alter. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals war das so derbe 30. So bis 30 sagen auch immer und Mama und so noch, okay, er studiert noch. Irgendwann wird es dann hart peinlich. Und dann auch nicht mehr. Und dann stellt man ja auch fest, dass die ganzen Konstrukte, wie als Student rechnet man ja anders. Da rechnet man ja irgendwie, ich will nicht sagen, brutto gleich netto, aber man rechnet so ein bisschen anders irgendwie. Ja, ein bisschen Krankenversicherung, ein bisschen Kindergeld von der Mama, was oder der Oma oder was dazu verdienen. Und am Ende denkt man, das funktioniert sehr gut, bis man feststellt, dass man so für ein richtiges Leben natürlich dann doch noch ein anderes Einkommen braucht. Und da muss man irgendwann auch fertig werden mit dem Studium.
Ja. Vor allem, man hat dann, wenn man Glück hat, ja auch noch so schöne Sachen wie das BAföG. Man denkt sich so, boah, geil, da kommt Geld. Und man vergisst dann auch sehr leicht, dass man das am Ende aber doch zurückzahlen muss, zumindest die Hälfte. Ist alles immer ziemlich verführerisch. Also ja, ich kenne diese Vorzüge eines Studiums auch sehr gut. Und naja, versuche jetzt langsam auch mal fertig zu werden damit. Aber dann nehme ich mir ein Beispiel an dir. Es ist auch
Ja.
nie zu spät.
Also.
Jetzt hast du aber gesagt, ihr habt einen Techno-Club gegründet.
Ja.
Wann und wie?
Ja, Ende der 90er bis 2004 muss das gewesen sein. Ich muss die Zahlen mal wieder aufschreiben, man vergisst das alles so
Ja.
schnell. Ich bin der Club, den gab es ein Stück weit schon, das war dann 1040 in Leipzig. Ein sehr berüchtigter Club gewesen in einem alten Lagerhaus. Wir hatten eine große Dachterrasse in der Nähe vom Bahnhof. Haben das so als, wie man das damals machte, vereinsmäßig organisiert, Verein zur Förderung elektronischer Kunst hieß das Ganze.
Aha.
War auch alles, also war eine wilde Zeit irgendwie, will ich auch nicht missen. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich, wie gesagt, unsere eigenen Künstler verbucht habe. Also dann hat sich eine Künstleragentur mich aufgebaut. Dann habe ich eine Zeit lang große Festivals veranstaltet, Techno-Festivals in Ferropolis und so. Und dann parallel eine andere Firma aufgebaut, die ich auch hatte, bis ich im Bundestag gekommen bin. Das heißt, ich habe mir eine klassische Kongress-Eventagentur gehabt. Wir haben Veranstaltungen für die Medizinprodukteindustrie, Pharmaindustrie, Personalkonferenzen und sowas auch europaweit gemacht. Und dann habe ich beides gleichzeitig gemacht. Also das eine Wochenendbusiness war so das Nightlife und das andere war eher so das Seriöse, wo die Tagung dann Donnerstag oder Mittwoch bis Donnerstag oder sowas ging. Und ich habe irgendwann gesagt, okay, das Seriöse ist das Langfristigere, weil mit dem anderen, da wächst man nochmal aus. Also ich habe jetzt gestern gesehen, dass ein Westbam, mit dem ich groß geworden bin, so musikalisch, immer noch in den Berliner Clubs auflegt, und der ist inzwischen 57. Das finde ich schon schräg. Also die Vorstellung, dass man da irgendwie mit seinen Enkeln ja fast irgendwie dann da exzessiv feiert oder so, schwierig.
Ja, würdest du sagen, da gibt es auch eine magische Grenze?
Das weiß ich, die hätte es wahrscheinlich gegeben. Also ich habe aber tatsächlich viele Freunde, will ich nicht mehr sagen, Bekannte, Also entweder sie sind völlig vom überhaupt nicht mehr irgendwie auffindbar, oder so diejenigen, die noch so in dem Musikbusiness sind, sind tatsächlich auch hier so in Berlin in den Clubs immer noch unterwegs, und die sind alle so, ich bin Mitte 40, ja, also da, die gibt es schon noch. Also ich weiß ja, Berlin auch eine Ausnahme ist, aber normalerweise haben wir das da auch so mit, weiß nicht, Mitte 30 oder sowas, nicht Schluss, aber dann fängt man ja im Normalfall an, irgendwie eine Familie zu gründen, den Fokus zu verändern, auch nicht mehr das als, dann hat man nicht mehr dieses Fear of Missing Out, so dieses so wie immer, überhaupt was zu verpassen, überall dabei sein zu wollen, sondern man genießt dann eben auch mal einfach nichts zu tun oder keine Ahnung, die Blumen zu gießen und irgendwann im Garten irgendwas zu machen.
Ja, das heißt, man kann auch seine jungen, wilden Jahre ausleben und dann es irgendwann gut sein lassen.
Genau, ich glaube auch, das ist auch wichtig, dass man das tut. Wenn man das nicht tut, ich finde, es passt besser in die jungen Jahre. Also es gibt ja auch genügend Leute, die in den jungen Jahren dann irgendwie super, super ehrgeizig sind und dann irgendwas, ein Stückchen, dann sich da gar nicht drum kümmern, und denen fällt das dann irgendwie mit 45 dann auf, dass sie eigentlich doch mal so richtig die Sau rauslassen wollten. Das finde ich wahrscheinlich auch so ein bisschen schwierig. Also
Ja.
dann lieber dann, wenn man das macht, wenn man jung ist, da ist die Zeit dafür da, dass man sich da ordentlich austobt, und dann reicht das, glaube ich, auch fürs Leben dann.
Ja, das denke ich auch. War denn dann schon immer Musik deine Leidenschaft?
Im Nachhinein sehr, sehr froh, dass die Leidenschaft bei mir sicher war, ja eher so auf der organisatorischen Seite. So. Also ich habe jetzt, ich fand die Musik toll, ich hab auch gerne, bin auch gerne auf wie Raves hieß das ja in den 90ern noch.
Heißt es auch immer
Heißt es
noch?
immer noch, heißt wieder auf Raves und auf Partys und Underground-Partys gefahren und Festivals und so, das fand ich schon alles toll. Aber ich hatte nie den Wunsch selbst, irgendwie dort als Musiker aufzutreten, weil ich das die schon immer völlig überbewertet fand. Also so von der Herangehensweise, und jetzt so direkt in dem Bereich aktiv zu sein, hat mich nie gereizt. Also deswegen glaube ich, hört ihr euch auch andere Musik, aber es war trotzdem was, was mich geprägt hat, und es hat mich ein Stück weit auch geprägt, wenn ich das erzähle das ja ganz offen noch, als ich noch für die FDP im Bundestag saß, für mich war das eben auch gerade die elektronische Musikszene so die liberalste, die ich mir vorstellen konnte. Also Leben und Leben lassen war halt irgendwie so ein Stück weit in der Szene ganz normal, sehr, sehr viel Toleranz und für unterschiedliche Lebensmodelle und dieses Nebeneinander her, das hat mir eigentlich schon immer gefallen.
Okay, und heute hörst du verschiedene Musik.
Ja, heute höre ich von Filmmusik und Klassik bis, ja, aber ich höre auch mal, meistens, wenn ich allein im Auto bin, höre ich auch mal so ein paar ältere Sachen noch. Einfach so, das passiert auch schon noch mal. Und da kommt schon, der ist Gefühl kommt schon wieder, irgendwie zu sagen, was hat mich damals daran begeistert, aber mich zieht das in die Clubs.
Okay, ja, irgendwann reicht es dann ja auch. Okay, und habe ich vergessen, wie ich die Frage formulieren wollte. Ich wollte, ach ja, genau, wissen, ob du auch selbst Musik gemacht hast. Gar
Also ich habe,
nicht.
mein Vater hat in der Band gespielt, der hat mir mal versucht, Gitarre spielen beizubringen.
Ohne Erfolg?
Ja, weiß nicht so, hat mich auch nicht so richtig interessiert, so richtig. Also meine super Logik daraus war, ich habe gedacht, ah, mein Vater will unbedingt jemandem Gitarre spielen beibringen. Also habe ich ihm einen Kumpel besorgt, der einen suchte, der ihm das beibringen wollte. Mein Vater hatte
Top.
natürlich einen anderen Plan dahinter. Also hat nie
Ja.
funktioniert. Bin heute manchmal so, wenn man konnte, glaube ich, mit Gitarre oder so, konnte man am Lagerfeuer ja auch mal so ein bisschen einen raushängen lassen. Oder das wird ja letztens jemand, der einfach sich mal so ein Klavier setzt und einfach mal so losspielt, da kann man schon begeistern dafür.
Ja.
Aber ich glaube, da war ich auch zu liberal. Ich weiß nicht, ob ich anti-autoritär erzogen worden, aber zumindest nicht sehr autoritär. Da hätte jemand sein müssen, der mich da wahrscheinlich zwingt dazu, dass man das vernünftig lernt. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass man als junger Mensch das so aus intrinsischer Motivation heraus sagt, ach, was mache ich heute? Lass mal 3 Stunden ein Instrument üben. Ich kann es
Ja.
mir nicht vorstellen. Vielleicht gibt es die Menschen, die das so ist, aber die meisten, die ich kenne, da funktioniert das einfach nur mit Druck. Die freuen sich dann später, dass sie es können, aber der Weg dahin war sehr, sehr schwer. Deswegen,
Ja.
ich habe auch dann tatsächlich wenig Lust gehabt, auch so mit elektronischen Kram rumzuspielen, weil ich auch merkte, am Ende sind es trotzdem Instrumente und es kommt aufs Gleiche raus und ich muss es irgendwie komponieren, und das war nicht so mein Ding.
Ja, dann kann man es auch sein lassen.
Genau.
Okay, und oh Mann, ich setze die ganze Zeit an und dann vergesse ich immer, was ich sagen will. Es ist furchtbar. Ich glaube, es ist einfach zu warm draußen. Deine Schulzeit nochmal. Du
Ja.
hast dann das Abitur gemacht. Du warst vorher auf dieser DDR-Schule
Ja.
sozusagen. Mauerfall war dann, als du roundabout 12
12,
warst.
ja.
Was waren denn dann am Gymnasium deine Lieblingsfächer und so? Und hast du viele Sprachen gelernt?
Also ich habe tatsächlich mehrere Sprachen gelernt. Also ich hatte Deutsch, ich hatte Englisch, Französisch und Latein. Ja, Latein war nicht so mein Spezialgebiet, aber es hat mich zumindest immer interessiert. Also bei mir war das nicht zwingend immer so, dass ich in den Sachen, die mich sehr interessiert haben, jetzt unbedingt der Beste war. Also ich fand viele Dinge einfach interessant und spannend, aber hatte auch jetzt wiederum nicht die Motivation, es mir alles komplett zu merken. Und deswegen, ich glaube, Geschichte hat mir Spaß gemacht, Politik, also Sozialkunde hat mir Spaß gemacht, wenig Spaß gemacht hat mir Mathe, obwohl ich da jetzt im Alter sozusagen dann auch entdeckt habe, wie toll das eigentlich ist. Und da glaube ich, dass es irgendein, ja, dass man mit Mathematik so ziemlich die gesamte Welt erklären kann irgendwie. Also das finde ich schon extrem spannend und dass das, wenn man es mal verstanden hat, aber diese Magie hat zumindest niemand geschafft, in mir zu entfachen, irgendwie zur Schulzeit und so, dass eher so ein Problem war, dass ich mich für Wissen immer interessiert habe. Schule als solches fand ich jetzt auch nicht so mega super, so immer.
Okay. Ja, aber liegt wahrscheinlich dann auch wieder an deiner Abneigung, so Autorität.
Das kann sein, ja. Das kann
sein. Okay, ja, jetzt bist du ja offenbar Liberaler. Und wann und wie ist das passiert?
Ja, das ist tatsächlich auch eine interessante Geschichte. Ich bin in den 90ern, ich weiß nicht, so 93 oder so 94, bin ich bei den Jungen Liberalen tatsächlich Mitglied geworden. Habe da auch so 1-2 Jahre irgendwie mitgemacht. Aber dann muss ich sagen, dann irgendwann wurde ich älter und interessierte mich so für andere Dinge, Partys, Frauen und so weiter. Dann fand ich die Julis ein bisschen boring. So. Da fand ich alles ein bisschen, ja, politisch, pragmatische, wie sind die, programmatische Wochenenden und so. Irgendwie habe ich dann gesagt, okay, das ist immer noch so meine politische Meinung, aber ihr seid mir zu lame. Irgendwie so, das war nicht so mein Ding. Das waren so die ganzen Uncoolen, so ein bisschen. So. Und dann habe ich gedacht, nee, also da habe ich tatsächlich mich für andere Dinge interessiert und bin aber bei den Julis Mitglied geblieben, aber nicht mehr hingegangen.
Also er war jetzt Karteileiche.
Ja, Karteileiche, genau. Und aus der ähnlichen Motivation heraus, also ich habe immer die FDP gewählt, gut gefunden und weil ich so ein großer Freund der Eigenverantwortung und so dieses liberalen Konzeptes war, bin ich irgendwann auch Mitglied, jetzt musste Mitglied werden bei der FDP, bin Mitglied geworden, bin dann damals von so einem Kreis Geschäftsführer oder so eingeladen worden, habe aber schon nach einer halben Stunde gemerkt, okay, hier kommen wir nicht weiter. Und alles, was man politisch hätte machen wollen, wäre wahnsinnig aufwendig gewesen. Also so Verband, Kreisverband, dies und das. Da hatte ich keine Lust und keine Zeit und so dafür. Also habe ich gesagt, okay, kein Problem, ich zahle weiter Mitgliedsbeitrag, ich werde auch immer für die FDP kämpfen. Habe also auch in den Zeiten, wo man mit der Aussage, FDP-Mitglied zu sein, jede Party sprengen konnte, also immer tapfer zu der Partei gehalten. Und dann gab es irgendwann mal ein Gespräch zwischen der damaligen Kreisvorsitzenden, die ich kannte, und dann kannte ich noch jemanden und die fragten mich, kannst du dir nicht vorstellen, Landesvorsitzender der FDP Sachsen-Anhalt zu werden? Und habe ich gesagt, ich kenne ja überhaupt keine FDP, ich kenne ein paar Leute aus dem Fernsehen und zwei hier. Wie denn das? Ja, das wäre alles so, wir brauchen irgendwie einen Neuanfang. Und ich war damals dann Vorsitzender der Wirtschaftsunion in Sachsen-Anhalt. Also ich hatte mich in dem Bereich engagiert. Das ist der größte Verband junger Unternehmer und Führungskräfte. Und dadurch passt es von der Story so ein bisschen. Also ich war FDP-Mitglied, war aber noch nicht aktiv. Ich hatte also auch noch nichts Schlimmes verbrochen. Ich hasste noch nicht alle. Ich war noch nicht rausgeflogen irgendwo aus dem Landtag oder aus irgendeinem Parlament. Ich konnte aber trotzdem unfallfrei irgendwie reden und vielleicht das Ganze tun. Und dann habe ich damals gesagt, okay, komm, gibt's so some opportunities only come once. Und jetzt versuche ich es doch mal. Warum eigentlich nicht? Wenn es nur dafür gut ist, um den Laden so ein bisschen aufzuwischen. Und da habe ich gesagt, am Ende kannst du ja nur gewinnen. Ist ja der Vorteil, wenn man so ganz am Anfang ist. Dann sagt man also minimal Respekt. Oder halt, es klappt. Also war es tatsächlich so, dass alle eine Neuaufstellung der FDP in Sachsen-Anhalt sich wünschten. Und die Neuaufstellung aus Sicht der führenden Köpfe bestand darin, dass sich halt alle mal neu aufgestellt haben, die Posten getauscht haben. Das sollte dann die neue FDP sein. Und da habe ich gesagt, man ertappt sich ja oft dabei, so als normales Mitglied, dass man sagt, ja, die sollten mal und die müssten mal. Und dann stellt man fest, bin ja auch ich Mitglied. Und immer nur sagen, was die machen sollten. Und ich sage, ich selber wäre unabhängig von mir der Meinung gewesen, wir brauchen irgendwie ein neues Gesicht oder irgendwie einen neuen Anfang, einfach aus kommunikativer Sicht heraus. Mir war damals natürlich noch nicht so richtig klar, was man trotzdem für ein internes Wissen braucht über so eine Partei und über die Strukturen, um sie vor allem nach innen zu führen. Nach außen war mir das schon ungefähr klar. Ja, und die Partei hatte irgendwie auch keine so richtig bessere Idee. Es gab eine Umfrage dann irgendwann und in der Umfrage habe ich einen zweiten Platz gemacht, Mitgliederumfrage. Und dann sagten aber, dann waren so wieder die Granden der Partei, die sagten, na gut, das hast du ja deinen Spaß gehabt. Jetzt zieh mal zurück, bist du ja schließlich Zweiter geworden und so. Und dann habe ich gesagt, also nicht, das ist die klassische Stichwahlsituation. Ich gehe da auf den Parteitag. So. Ja, dann war es tatsächlich so, 2015, muss ich dazu sagen, auf dem allerersten Parteitag, auf dem ich in meinem ganzen Leben war, bin ich Vorsitzender geworden.
Nicht schlecht.
Und Ich kann nicht mal so richtig sagen, mehr heute, das wäre öfter mal gefragt worden dazu, ob ich in dem Moment, als es so kurz davor war, mir mehr gewünscht habe, dass es klappt oder dass es nicht klappt. Weil nämlich genau aus diesem Punkt, das heißt ja, bedeutet ja auch was. Also ich hatte ja dann die Verantwortung für diesen Landesverband.
Eben, bringt
Das
was
wurde mir
mit.
so richtig, klar, als ich dann, wenn man jetzt wählt, wird ja das, gehen ja quasi alle nicht gewählten vom Präsidium runter und der Erste, der gewählt ist, sitzt dann oben mit seinem Namensschild, der Vorsitzende oder die Vorsitzende. Und als ich dann da oben saß und dachte, oh Gott, was hast du gemacht? Was
Ja.
hast du gemacht? Jetzt bist du zwar irgendwie einmal landesweit bekannt, aber du musst es jetzt auch irgendwie hinbekommen. Und ich bin, ja, und irgendwie war es dann ja, es passte aber irgendwie in die Zeit. Also es war gerade so, wir hatten das, wie gesagt, Katja war kurz davor in Hamburg mit den Geschichten, das passte einfach in die Story dann der damaligen FDP, neues Gesicht, junge Unternehmer und so, der irgendwie da voran und zwar hat es, glaube ich, auch gut getan, aber war eine wahnsinnig schwierige Zeit, ja. Also auch so den Haufen, sage ich mal, da so zusammenzuhalten, der sich ein Stück weit Respekt zu verschaffen in einer Situation, wo viele auch der Meinung waren, das ja sowieso eigentlich besser zu können als man selbst, aber zu feige auch wirklich anzutreten. Aber es hat in der Anfangszeit dann auch tatsächlich Spaß gemacht, weil es ein bisschen was wie so Startup-Feeling so war. Es war irgendwie ein gemeinsames Ziel. Wir waren ja auch tiefer ging es ja kaum noch. Ja, aber war dann auch der erste Moment. Weiß ich noch, als ich mein erstes Interview hatte, so viele Umfragen gibt es ja nicht auf Landesebene. Das machen meistens die Landesfunkhäuser. Und der NDR machte dann zwischendurch 2015 eine Umfrage und dann laden sie ja die Spitzenkandidaten ein, ein Statement zu geben. Und als ich hinkam, sagten die schon, so, ja, also da, wir brauchen eigentlich gar kein Statement von Ihnen. Aber wir machen es ja trotzdem mal so fürs Archiv. Wie soll denn das? Ja, in der Umfrage, die FDP ist nicht messbar. Das heißt, fies ist, dass die ändern das immer mal, die Meinungsforschungsinstitute. Und das war so, wir wären so irgendwann bei zwischen 2 und 3% gewesen. Und da haben sie gesagt, okay, bei einer Abweichung von 3% könnte das sein, dass es quasi 6 sind, könnte aber 0 sein. Also machen wir einen Strich hin. Und ein Strich in eine Umfrage ist so ziemlich das Beschissenste, was es geben kann, weil das sieht so aus wie nicht mehr existent, sie machen nicht mit oder so. Das war dann aber auch ganz gut, weil dann wusste ich, wo wir stehen. Und deswegen viel tiefer ging es eigentlich nicht. Ja? Entweder
Richtig.
komplette Bedeutungslosigkeit oder weg so. Ja, dann haben wir auch versucht, ich mit einem guten Freund von mir, der damals noch bei meinem Festival Fotograf war, Benjamin Diedering, hat heute eine sehr erfolgreiche Medienagentur, arbeitet für, weiß gar nicht alles, hoffe, er wird es nicht durcheinander bringen, Red Bull und Mercedes und Audi und Barocca Festival hat er jetzt die komplette Social Media Arbeit gemacht mit seinen
Wow.
Leuten. Hat unter anderem auch Kampagnen gemacht, die für mich, für Sebastian Chaya in Berlin, weiß gar nicht, was er noch für die FDP gemacht hat, für die Fraktion auch mal so ein paar Sachen. Ja, aber der war damals so ein kleiner, ja auch Student, der ein bisschen Fotos gemacht hat. Aber der hat mit mir gemeinsam so viel Schwung reingebracht in diese ganze Kampagnenarbeit. Dass wir es dann geschafft hätten, tatsächlich auch in den Landtag zu kommen. Also 2016 mit grandiosen 4,9% am Einzug gescheitert, was dann auch ein bisschen deprimierend war, weil in der letzten Zeit man natürlich dann auch alles auf eine Karte setzt und sich es auch irgendwie wünscht und auch das Signal so schön gewesen wäre. Und gerade man weiß, das waren dann irgendwie so 1000 Stimmen oder was, die am Ende gefehlt haben.
Ja, das ärgert
Das
mich.
war ärgerlich. Im Nachhinein sieht man die Dinge ja immer so ein bisschen, auch ehrlich gesagt, was wäre eigentlich gewesen? Also man hätte sich natürlich über den Erfolg gefreut, wir wären aber da mit 4 oder 5 Abgeordneten da drin gewesen, ich wenig Erfahrung, trotzdem die Führungsrolle. Also im Nachhinein ist alles gut so, wie es ist. Bin danach, weil es so knapp war, dann von meiner Partei gefragt worden, ob ich nicht auch Spitzenkandidat für die Bundestagswahl werden will. Und so bin ich dann 2017 in den Deutschen Bundestag gekommen.
Genau, also hast du zugesagt und dich der Herausforderung gestellt.
Genau.
Ist Wahlkampf nicht auch wahnsinnig kräftezehrend?
Wahnsinnig kräftezehrend. Und viel Schlimmste daran ist, der größte Teil davon ist völlig egal. Also es gibt so einen, also nicht völlig egal, es ist gemein. Meine, gerade in der Position, in der wir waren, also wenig Wahrnehmung, nahezu gar keine Wahrnehmung, auf den normalen Listen standen wir ja nie drauf. Also wir waren ja nicht im Landtag, wir waren nicht im Bundestag. Also warum sollte irgendjemand überhaupt sich anhören von Journalisten zum Beispiel, was wir machen? Also hat man dann wirklich so die richtig derbe Tour gemacht, über die Lande gezogen, Straßenwahlkampf. Ich weiß, dass ich mit Christian Lindner, die Geschichte erzähle ich so gerne, zu einem Exklusivinterview war in der Lokalredaktion der Volksstimme in Burg. Also wer Sachsen-Anhalt kennt, das ist irgendwo im Wald, Jerichower Land, und das war die Lokalredaktion. Und die hatten damals den Bundesvorsitzenden der Bundespartei als Interviewpartner. Für die war das ein Riesenhighlight, was zeigt die Kernarbeit, wie tief unten wir waren. Und da war es ja wirklich so, dass wenig passiert. Und dafür muss man ja immer so sehen, dann sozusagen trotzdem fast 5% zu holen in dem Jahr 2016, wo das Hauptthema Flüchtlingskrise war. Und unser Thema ja mehr Optimismus, aus dem Osten was machen und Dinge nutzen und so sehr positiver, lebensbejahender Wahlkampf, während alle anderen sagten, Schluss die Flüchtlingswalze, überrollen uns und weiß der Teufel was. Das war nicht einfach. Aber es war eine super Erfahrung, passte auch damals, war die ganze Zusammenarbeit FDP Heimat relativ neu noch und auch in diese ganze Kampagnenarbeit hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und man lernt ja auch viel dabei. Aber so die typischen Wahlkampftermine, die jeder Politiker kennt, die dritte Podiumsdiskussion, immer mit den gleichen Leuten, man kann sich ja dann schon mitsprechen. Mhm. Zum Teil sind es nur ganz, ganz kleine Zielgruppen, die man überhaupt erreicht. Dann Spenden sammeln, eines der größten Dinge, über die man gerne spricht. Aber eigentlich ist die Battle-Tour eine der Hauptaufgaben eines Spitzenkandidaten oder eines Vorsitzenden, einfach irgendwo nach Geld betteln. Muss man auch lernen. Das ist so ein bisschen, ich habe es immer mit Flirten oder so, muss man irgendwann auch mal die Abschlussfrage stellen. Also dann muss man, ja, also man kann ein interessantes Kaffee trinken und so haben, oder irgendwann muss man mal zur Potte kommen.
Ja.
Muss man irgendwann sagen, was macht man jetzt da draus? Und so ähnlich ist das da auch. Also man hat tolle Besichtigungen und Firmen-Dings und weiß natürlich auch irgendwann, naja, okay, jetzt habe ich mir eine komplette Brauerei angeguckt, ist ja alles interessant gewesen. Jetzt kommen wir doch mal zu dem Teil, was du dafür tun kannst, damit es mir gelingt, dich politisch zu vertreten.
Eben.
Also viel gelernt in der Zeit, aber auch viel, 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 viel Aufbau dafür. Ne?
Ja, okay. Und hast du selbst politisch irgendwelche Vorbilder?
Nee, tatsächlich. Die Frage wurde mir auch gestellt, so richtig tatsächlich nicht. Nein,
ja.
Nein, weil ich glaube auch, dass man das Politikerbild sich für mich ja klarer geformt hat, als ich Teil des Spiels war. Weil das Stück, was man so offen sieht, ist natürlich auch so ein bisschen wie heute so mein Instagram-Account natürlich. Also das ist so nur die schöne Seite.
Mhm.
Und man sieht natürlich nicht, was die Leute so selber ja auch opfern und bereit sind und dort eigentlich so geben. Politiker haben eigentlich immer ein schlechtes Image.
Mhm.
Oder fast alle Politiker haben ein schlechtes Image, weil es natürlich gibt, du bist auch im Bundestag und arbeitest da so ein bisschen, dann kriegst du das auch mit. Es gibt natürlich solche und solche. Es gibt natürlich genügend Leute, die sich da auch im Bunden machen und irgendwie so im Windschatten von den anderen einfach ein schönes Leben führen. Aber ein Großteil der Leute ist schon hoch engagiert, opfert wahnsinnig viel private Zeit und hält Druck aus. Da muss ich beschimpfen lassen von wildfremden Leuten. Das ist ja alles nicht ohne.
Ja.
Und da man das vorher nicht so gesehen hat, glaube ich, dass ich die vermeintlichen Vorbilder, die ich mal hatte, wie ich könnte jetzt sagen, Friedrich Genscher, na klar, der ist in Halle geboren, ich habe ihn zum Glück dann noch mal kennenlernen dürfen, wir haben auch noch völlig verkrampft versucht haben, wie er uns im Wahlkampf unterstützen konnte, aber sowas richtig Charmantes fiel uns leider nicht ein. dann ist er ja kurz danach, war auch so nach der Geschichte, ich glaube 2 Monate nach der Wahl ist er gestorben und da hatte ich eine Aufmerksamkeit nach der Wahl, die war Wahnsinn. Also ja. Eine Live-Übertragung vor seinem Geburtshaus nicht sagen, man hätte sich das kurz vorher hätte es einem noch was gebracht, kurz danach war es halt irgendwie zu spät.
Ja.
Dass ich den schon bewundere, aber wenn ich die Geschichten höre, wie er quasi auch sich selber quasi geopfert hat für dieses Land, immer unterwegs, immer im Flugzeug, immer irgendwo, ob das jetzt so wirklich was im Sinne von Vorbild nachahmenswertes ist, das muss jeder für sich entscheiden.
Aber ist ja ein großer liberaler Kopf. Du hast gesagt, du bist dann bei den Julis gelandet. Gab es vorher mal Ausflüge in andere Parteien oder hattest du Freunde, die woanders politisch engagiert waren?
Naja, so Freunde in jungen Jahren nicht. Also tatsächlich war ich da sehr fixiert auf die FDP. Im Politikstudium ist es natürlich dann klar. Also die Leute, jeder, der irgendwie, das kriegt man ja mehr oder weniger auch von den meisten Professoren gesagt, also wenn ihr Parteien kennenlernen wollt, dann wird halt mal einer Mitglied. Sucht euch eine aus. Ist im Übrigen auch nicht so unklar für die spätere Berufswahl, sich einfach schon mal irgendwo damit mit in so eine Bubble mit reinzugeben, wo man ja dann am Ende doch feststellt, ich meine, es werden da doch mehr Politologen gebraucht, als man denkt. Also ich meine, der Arbeitsmarkt ist hier riesen, ist doch relativ groß und bei Abgeordnetenverbänden und so weiter. Dass da natürlich Leute gab, die ich auch witzigerweise heute noch, also jetzt vielleicht mal so beim Gucken, dann merkt man irgendwie, Mensch, jetzt zum Beispiel einer, der zusammen studiert, wo ich gesehen habe, die ist Abgeordnete der CDU hier in Sachsen, die ich auch mal kontaktieren werde jetzt, mit der ich studiert habe, oder andere Leute, die dann teilweise in die Ministerialverwaltung gegangen sind oder so. Ist schon ganz spannend, aber ich habe jetzt keine wirklichen Parallelen wie Dinge bei den Jusos, bei der JU oder so liefen.
Okay, aber also wie bist du darauf gekommen, zu den Juli zu gehen? Wie waren deine Eltern denn politisch orientiert? Also gab es da auch von zu Hause so den Einfluss, sag ich mal, oder?
Also ich glaube, klassisch zu Hause, ich glaube, meine Eltern waren in der DDR auch engagiert. Die waren klassisch beide in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Ich glaube, ich wäre auch in der DDR, wäre ich meinen Weg gegangen irgendwie so. Aber nachdem die Mauer dann gefallen war, waren sie sehr stark geprägt. Mein Großvater war Möbeltischler, der enteignet wurde in der DDR. Und mein Vater hat relativ schnell angefangen, sich selbstständig zu machen und eigentlich genau diese Möglichkeit mit eigener Leistung was zu schaffen. Das hat mir immer imponiert und das fand ich auch immer wichtig, dass man das sozusagen verbreitet. Deswegen war einfach bei all den Aussagen, die ich getroffen habe, immer die FDP diejenige, die mir nahe stand politisch. Und deswegen war es für mich relativ schnell klar, dass das, wenn überhaupt, meine politische Heimat ist.
Okay, gut. Alles klar, dann bist du da deinen Weg gegangen. Dann kam 2017 die Wahl
Genau.
und es hat für dich offenbar geklappt.
Ja.
Wie ging es dann weiter?
Ja, das war eine sehr, sehr wilde Zeit, weil wir dann, ich sag mal, ich bin dann ja direkt in den Fraktionsvorstand gewählt worden, was ein relatives Novum ist, da ich tatsächlich vorher ja wirklich keinerlei politische Erfahrung hatte. Also ich war nicht mal im Stadtrat, ich war nicht mal im Stura oder irgendwie sowas. Also ich war mal Klassensprecher irgendwie in der Grundschule oder so,
Immerhin.
immerhin. Das war auch eine große Ehre und das hat mich auch gefreut, dass das Vertrauen da auch
Also der
der Fraktion, ja, alles gut, auch
Klassensprecherposten
alles gut, ich habe das schon verstanden. Und das war dann sozusagen so, dass man relativ von null auf relativ hoch katapultiert war. Und gerade so die Anfangszeit, ich habe ja dann Jamaika mitsondiert und da war das ja auch so, mich alles, einmal saß ich mit Angela Merkel und Altmaier und alle irgendwie in der PG und ich war mal froh, wenn ich einen Eingang gefunden hatte und verhandelte da irgendwo mit. Ich hatte vorher im Landtagswahlkampf ja immer gegen Rainer Haseloff quasi kämpfen müssen und dann saß ich mit ihm und Julia Klöckner und Tina Hasselmann und so mit Strotzelmann in der Runde, ich glaube, Bauen, Kommunales und noch irgendwas. Und habe da sozusagen Jamaika mit sondiert und hatte auf einmal auch die Herausforderung, dass ich im Bundestag war. Ich hatte noch keine Mitarbeiter, ich hatte noch kein Büro, aber gefühlte 3000 Leute wollten sich mit mir zum Essen treffen, ne? Und wollten unbedingt mich kennenlernen und mir irgendwelche Hinweise geben für die Koalitionsverhandlungen, was man denn da alles noch so Wichtiges rein formulieren müsste. Und da habe ich mir einfach auch gedacht, oh krass, wo bist du jetzt? Was geht hier ab? So, und das war so die Zeit, wo all die anderen Kollegen bei uns, ja, die hatten ja so die ersten Monate, ich will nicht sagen, nichts zu tun, aber die hatten nichts zu tun. Es gab doch keine Ausschüsse. Es gab ja nichts so. Also es war alles noch nicht konstituiert. Das heißt, viele von denen haben da die Zeit genutzt, um sich eine Wohnung zu suchen und so ein bisschen das Privatleben, Mitarbeiter einzustellen. Und ich war von Anfang an sozusagen auch bei den Sitzungen immer dabei. Die entscheidende, weiß ich jetzt auch gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Die allerletzte habe ich dann irgendwie verpasst, dadurch, weil ich dann nicht wusste, dass wir uns doch wieder treffen. Und ich war schon auf der Heimreise und dann gesagt, okay, jetzt komme ich nicht in den einen Abend, kannst du auch mal weglachen. Da wusste ich ja nicht, dass das der letzte sein wird. Also das war so die Erfahrung, so bin ich reingekommen in den Bundestag. So. Dann hatte ich den Arbeitskreis 6 bei mir, wo quasi all die Lebensthemen dabei waren. Also ich war für Digitalpolitik zuständig, für Verkehr und digitale Infrastruktur, für Umwelt- und Klimapolitik, für Ernährung und Landwirtschaft und für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung. So, das war
Quasi
also
alles.
quasi alles. Ja, sonstiges war das, glaube ich, früher mal. Und das war natürlich schwer, weil man überall gleichzeitig sich irgendwie reinfuchsen musste. Man musste in der Fraktion es ja auch nicht so tun, dass da alle Hurra schreien und dass alle Wahlen jetzt sozusagen so völlig aus dem Zufall kommen, sondern viele natürlich auch der Meinung gewesen, dass sie das natürlich viel besser gekonnt hätten als ich. Da wir auch, ja, dann, da es noch keine Ausschüsse gab, auch die ersten Reden im Bundestag mussten ja dann die Fraktionsvorstandsmitglieder halten. So, und für mich war das ja dann auch verrückt, weil alle meine, sagen wir, Kollegen im Fraktionsvorstand, Christian Lindner war schon mal im Bundestag, war NRW-Fraktionsvorsitzender, war ewig im Landtag. Katja Suding war in der Hamburger Bürgerschaft, Theurer war Bürgermeister, war im Landtag, war im Europaparlament, Lambsdorff war im Europaparlament, Christian Dürr war Fraktionsvorsitzender in Niedersachsen, so, und Stefan Thomae war zumindest auch schon mal im Bundestag und kannte sich da aus und ich da. Und ich hatte die ganzen schönen Themen und also meine, die ersten Rede, die stellt man sich ja irgendwie auch so eher, ja, dass man mal so mal den Raum ausprobiert und dann eigentlich alle mal klatschen, alle sich freuen. Und meine erste Rede war direkt zum Thema Glyphosat,
Ach, toll.
Pflanzenschutzmittel, und das ging so richtig heiß her. So, und das weiß ich noch. Also das war also auch nichts mit locker reinkommen oder so. Und auch die Tatsache, dass ich ja dann direkt überhaupt, ich bin ja auch in keinem Ausschuss so richtig gewesen. Also ich war in mehreren, 6 Ausschüssen oder 5 war ich stellvertretendes Mitglied, bin da auch mal so ein bisschen mal hin und her gelaufen, Bart in der Menge und Shake Hands, aber so die richtige, echte Abgeordnetenarbeit habe ich da, glaube ich, gar nicht so richtig kennengelernt, weil ich nur im Management eigentlich unterwegs war. Also nach außen kommunizieren und die Truppe zusammenhalten irgendwie und die interne Willensbildung organisieren. Das war schon am Anfang hochspannend, aber auch super anstrengend und super kräftezehrend und sowas. Und dann diese ständige, die in der damaligen Legislaturperiode, die ständige Angst vor, hält die Regierung, platzt die GroKo, was bedeutet das? Wieder Wahlkampf, wieder neu und so. Und der Druck natürlich auch aus dem eigenen Landesverband und müsse dies und da, überall sollte man sein. Immer so dieser Wunsch an Politiker der Allgegenwärtigkeit und der Allwissenheit, also alles wissen müssen und überall immer sein, ist schwer zu lösen, in der Wirklichkeit. Ja. Das, also war eine super interessante Zeit, wo ich innerhalb kürzester Zeit so viel gelernt habe, weil ich immer wieder am Tag, glaube ich, 10-mal aus meiner Komfortzone rausgeschossen wurde. Dass ich es nicht missen möchte, aber ja auch immer dann entschieden hat, dass ich es auch nicht ewig machen will.
Wie kam das denn, dass du direkt so durchgestartet bist, also dass du direkt im Fraktionsvorstand Mitglied warst?
Naja, ein Stück weit ist ja, wenn man sich so einen Fraktionsvorstand anschaut, gibt es ja auch ein bisschen die regionale Perspektive, also zu gucken, dass man das so ein bisschen über das gesamte Deutschland auch teilt. Und den Platz, den ich hatte, war quasi so an der Ostplatz. Ich bin damals nach der Wahl in Sachsen-Anhalt auch direkt ins Präsidium der FDP gewählt worden, was im Übrigen auch ein Novum war, weil ich vorher nie im Bundesvorstand war. Mhm. Weil im Bundesvorstand hätte ich sein können, aber dann habe ich damals, da hatte ich ja noch kein Mandat, habe ich gesagt, okay, was bringt mir das, außer dass ich da rumsitze und derzeit nicht arbeiten kann und so. Also habe ich damals meinen damaligen Stellvertreter mal mit Fahrrad hingeschickt und gesagt, kannst du da hingehen, bist in Berlin, findest das besser, interessanter als ich. Und ich bin dann direkt ins Präsidium gewählt worden, also habe es gleich ausgelassen. Das habe ich immer so gemacht, ohne Kreisvorsitz, so habe ich immer gleich auf Landesebene oder auf Bundesebene probiert.
Und ja, wofür alle Stationen?
Da ich quasi dann der Ossi war im Präsidium und wir ein Stück weit auch das Commitment hatten, so gesagt, dann die Leute, die in der wirklich harten Zeit sich den Hintern aufgerissen haben für diese Partei, die sollen auch ein Stück weit von dem Erfolg profitieren. Hm. Obwohl ich heute, wie gesagt, gar nicht so richtig weiß, ob das vielleicht auch too much war. Ja? Also das weiß ich nicht, ist immer schwer zu sagen.
Ja. Inwiefern meinst du too much?
Naja, in dem Fall halt einfach, wenn man normalerweise in so ein Parlament kommt und sich in der ersten Legislatur erstmal irgendwie einlebt.
Ach so, ja.
Wenn es normale Ausschussarbeit macht, irgendwie eine Berichterstattung in 2, 3 Themen hat und dann erstmal so ein bisschen laufen lernt, nicht gleich Feuer steht. Also gleich Statements machen muss, Bundespressekonferenz, Live-Schaltung, mit Medien umgehen, wo ich ja so diese super Erfahrung auch nicht hatte. Für alles nie eine, ich hatte nie so eine Generalprobe. Also ich war ja irgendwann dann auch, ich werde nie vergessen, als ich beim Dreikönigstreffen war, war es ja so, dass, da war ich vorher mein ganzes Leben noch nicht, weil es hat mich halt nicht ergeben. Und als ich dann da war, musste ich dort reden. So. Jemand fragt, ja, dann wie viel das Dreikönigstreffen ist denn das jetzt? Ich bin das erste Mal hier.
Ja.
Und wenn man da so steht, natürlich so vor den tausend Leuten da in der Oper da und muss da so ein bisschen abliefern, ist das schon die Hohne. Oder man musste dann Wahlkampfreden halten. So. Keine Ahnung, wie das geht. Ich habe es halt so gemacht, wie ich mir das so dachte. Und dann hatte man natürlich als Vorbild immer Christian Lindner, der mir permanent immer frei redete. Also war alles mit Zettel und so, musste man also auch frei reden.
Ja.
Was dann schon anstrengend zum Teil war, weil man ja auch nicht jetzt irgendwer ist, sondern immer der Spitzenkandidat hat und der Fokus auf einen drauf und so.
Ja.
Musste ja auch immer alles sitzen. Also das heißt, die Leute vor Ort mussten ein Stück weit unterhalten werden. Da sollten Journalisten auch noch so ein paar Punchlines irgendwie zum Aufschreiben haben. Also das war eine wilde Zeit.
Aber würdest du sagen, dass sich dein voriger Job, du hattest ja mit Management und Orga und so zu tun, dich darauf ein Stück weit vorbereitet hat?
Ja, auf jeden Fall. Was mich auf jeden Fall vorbereitet hat, und das wäre immer ein Plädoyer auch tatsächlich, ist tatsächlich meine Zeit bei den Wirtschaftsjunioren.
Hm.
Weil die Wirtschaftsjunioren sind ja so eine Trainingsorganisation, die ein Stück weit Unternehmer mal in Projekten oder so in zeitweise Verantwortung einfach bringt und das auch noch mal so ein bisschen rotieren lässt. Und da habe ich damals als ja schon oft Veranstaltungen eröffnen müssen. Ich habe auf Podien gesessen. Ich habe, so hat das auch beim angefangen, glaube ich, auf einem Podium gesessen, auch mit Christian Littmer zusammen bei uns in der IHK, so mit europapolitischen Thema.
Mhm.
Und dass man zumindest dann keine Scheu hat vor diesen Auftritten und vor diesen Dingen. Und ich hatte auch Lust auf Debatten und auf Reden und sowas. Sonst hat mir auch grundsätzlich Spaß gemacht. Ich habe Kongresse und Konferenzen bei mir auch dann damals schon moderiert und so. Also es war mir jetzt nicht völlig fremd, aber viel Erfahrung fehlte natürlich, so Umgang mit Medien, dass die eigentlich alle, dass die einen alle anlächeln, aber am Ende sind nicht alle gut mit einem meinen und was man so für Fallen man so tapfen kann. Aber es war eine sehr schnelle, intensive Lernzeit.
Okay. Und die Wirtschaftsjunioren, wie kann man da Mitglied werden? Also ich habe jetzt schon von mehreren davon gehört, von Christine Lüttke und von Alexander Kulitz.
Genau.
Die waren da ja irgendwann irgendwie auch ein bisschen am Mitmischen, sage ich mal. Genau, aber wie landet man da?
Naja, meistens ist es so, dass man entweder eine Firma gründet und dann die klassische Idee ist, man sucht Verbündete und jeder sagt dir natürlich, du brauchst ein Netzwerk. Also die meisten gehen dahin, weil sie denken, da können sie irgendwie Business generieren und die Wirtschaft zu hören, haben aber eigentlich auch durch ihren Weltverband, die Junior Chamber International, immer so die Idee, Projekte voranzutreiben, auch so für die Allgemeinheit, soziale Projekte. Und der Benefit für einen selbst ist, dass man an dieser Orga der Projekte und an diesem ganzen Prozess halt wächst, persönlich wächst. Und so kommen die meisten zu den Wirtschaftsjunioren eigentlich mit so einem, wie so Visitenkarten-Party-Feeling. Sie wollen einfach irgendwie wichtige Leute kennenlernen. Ich stelle dann fest, das ist eigentlich auch eine ganz verschworene Gemeinschaft und das sind eben Leute, die haben die gleichen Sorgen wie du. Also wenn du zum Beispiel gerade eine Firma gründest und du musst deinen ersten Mitarbeiter einstellen oder den ersten rauswerfen oder die erste Mitarbeiterin hat Mutterschutz, wie geht man damit um? Ist es halt schon schön, nicht nur mit Kumpels aus der Vergangenheit zusammen zu sein, die alle irgendwo angestellt sind, sondern mit anderen Selbstständigen. Das heißt, es ist immer so eine Mischung aus Führungskräften und Selbstständigen, die dabei sind.
Und es klang gerade so ein bisschen wie so eine Selbsthilfegruppe.
Ja, ein bisschen ist es tatsächlich die Idee zu sagen, zum Beispiel Führung und so, man will immer so mal zu merken, vielleicht in so einem Projekt, wo man nicht so richtig kaputt macht. Also wenn das Ende des Projektes halt ist, das ist vom Baum gegangen, weil es nicht funktioniert hat, dann ist diese Erfahrung doch in so einem Projekt besser investierte Zeit als in einer echten Firma. Also klar haben wir Fehlerkultur und auch Scheitern gehört irgendwie so dazu. Man muss ja nicht jeden Fehler mitnehmen, den es irgendwie mitzunehmen
Nicht
gibt es auch.
unbedingt.
Das ist so ein bisschen die Idee. Oder eben zum Beispiel mal aus der Komfortzone rauszukommen, weil man jetzt sagt, okay, du bist jetzt die neue Kreissprecherin und das ist unser Sommerempfang und den musst du eröffnen. So, dann auch Leute dazu zu bringen, die vorher wahnsinnigen Respekt davor haben und dann nachher sagen, ist ja eigentlich auch ein ganz geiles Gefühl. Gucken mich alle an, hören mir alle zu. Ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Ich kann ja einen lustigen Po machen oder ich kann mir das nochmal vorher überlegen. Und eigentlich macht einem das vielleicht Freude. Oder vielleicht lernt man auch, dass es ja keine Freude macht, dann ist es ja auch eine Erkenntnis.
Eben, und
Ja.
Erkenntnisse tun nicht weh, sondern helfen immer.
Das stimmt.
Sprichst du an sich gerne von Menschen?
Ja, eigentlich schon. Also das kommt dann immer darauf an, in welchem Bereich so. Ich hatte mir immer, bevor ich selber in der Politik war, hatte ich mir immer vorgenommen, oder habe ich mich aus Unwissenheit manchmal lustig gemacht über andere, die sagen, der weiß ja gar nicht, wovon er spricht. Bis ich natürlich dann selber irgendwie in so einem Modus war, wo es einfach menschlich nicht mehr ging, sich auf alles so gut vorzubereiten, dass das wirklich so man überall sattelfest war. Also gerade bei der Vielfalt an Themen ist natürlich, wie läuft das immer? Man laden ja nicht den Fachmann ein, sondern alle laden Christian Lindner ein. Und Christian Lindner sagt, ich habe keine Zeit. Was ist das? Landwirtschaft. Landwirtschaft macht der Sitter, also kriege ich das. So, ich könnte es jetzt auch noch mal weiterleiten, aber irgendwo hängt es dann dazwischen. Da sagt man, okay, kommt deutscher Bauerntag, also gehe ich mal hin. Aber wissen eigentlich, dass man da eigentlich nur im koordinierten Blindflug irgendwie ganz gut durchkommen kann. Einfach in der Hoffnung, es ist am Ende nicht egal, was du sagst, nur wie du es sagst, aber die Leute, die da sitzen, verstehen halt auch, was man sagt. Und so, ja. Nicht immer schön gewesen, aber ich hatte doch tolle Dinge, die ich gern denke. Ich habe mal, kann man es heute nicht mehr so, ich habe mal in Moskau auf der Fuck-Up-Night im digitalen Oktober gesprochen. Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Weil ich
Wie
wollte,
hieß das?
Fuck-Up-Nights.
Ah, okay.
Fuck-Up-Nights, das ist nichts Unseriöses. Das
Nee,
sind
aber.
Veranstaltungen, wo man über persönliche Fuck-Ups, also Scheitern spricht. Also Leute, weil man sagt immer, Unternehmer sind immer Best Case, so sagen die, toll, was ich alles gemacht habe, wie toll habe ich das, habe ich gemacht, das, und dann hat es geklappt, oder dass man auch darüber spricht, was schief geht, was also überhaupt nicht geklappt hat und was man daraus gelernt hat. Und ich habe da über meine Festivalaktivität gesprochen und da alles, was man so machen konnte, und das ergab sich so, weil ich in Moskau war. Und das ist heute mein Lieblings-YouTube-Video, weil das halt komplett, ich musste es in Englisch halten und es ist komplett mit russischer, sagen wir, simultane Übersetzung. Und das sind so Dinge, wo man sonst natürlich auch nicht dazu kommen würde. So.
Ja, ich finde den Titel Fuck Up Night nur
Ja.
enorm lustig. Noch nie gehört, aber weil es
Kommt aus
klingt nach
Mexiko.
dem.
Hat Mexikaner irgendwann mal entwickelt und ist echt dann so ein Trend irgendwann mal gewesen. Man muss aufpassen, dass es dann nicht zur Heroisierung von Scheitern wird. Also ich meine, ja, also man es zu sehr abfeiert, ist irgendwie auch schlecht. Aber ich glaube, es ist auch sehr ehrlich und für den anderen auch viel, viel mehr zu lernen, wenn ich sage, ich spreche eben nicht über meine Erfolge, sondern eben auch mal über die Misserfolge. Und das Scheitern ist oft was gewesen, wenn Menschen nicht weiterkamen, dass sie Innovationskraft entwickelt haben und gesagt haben, okay, hier kommen wir nicht weiter, wir brauchen irgendwas, das funktioniert. Und das ist manchmal auch ehrlicher, als sich hinzustellen und zu sagen, man ist ein großer Held, der irgendwie immer alles konnte. Und ich glaube, jeder, der das sagt, der schwindelt auch.
Ja, das finde ich auch ehrlicher, wie du sagtest, wenn man dazu steht. Nochmal zurück, dann ins Jahr 2017. Du hattest dann da so diese Koordinierungs- und Orga-Arbeitskreis, ist das der dann, Gedöns. Was waren denn dann deine Themenschwerpunkte? In welchen Ausschüssen warst du denn dann? Oder schwebtest du über den
Na,
Dingen?
ich tatsächlich, in der unserer Struktur der Fraktion schwebte ich tatsächlich so über den Dingen. Also ich war
Okay.
halt in den Ausschüssen, die ich betreut habe, überall stellvertretendes Mitglied, konnte deswegen auch jederzeit dort überall reingehen.
Aber
Aber
kein
ich habe halt nicht
ordentliches?
mitgehört, nee, kein ordentliches Mitglied. Das war bei
Oh.
uns bei allen so. Alle Vizes hatten quasi keine ordentlichen Ausschussmitgliedschaften.
Ja.
Das war auch ein Stück weit dazu da, um einen auch Zeit zu geben, natürlich für noch mehr Gespräche, für Medientermine an den Mittwoch, gerade mittwochs. Führte aber eben auch dazu, dass man so, gerade wenn man jetzt der normale Weg ist, ja, ich bin irgendwo in dem Ausschuss und dann werde ich dann Fraktionsvize. Ich komme nicht in den Bundestag und bin direkt Fraktionsvize. Das ist relativ selten. Ich habe dann ein Stück weit versucht, das ganze Thema digitale Infrastruktur habe ich bearbeitet, sehr viel. Also damals 5G-Versteigerung, ich war im Beirat der Bundesnetzagentur. Da habe ich mich so ein bisschen drum gekümmert, weil das war nach so ein bisschen brach, weil das in mehreren Ausschüssen irgendwie Teil war. Das war so das Hauptthema, ja.
Wie bist du im Beirat der Bundesnetzagentur gelandet? Wird man da gefragt? Bewirbt man sich?
Naja, das ist so, dass man das quasi, das entscheidet dann der jeweilige Fraktionsvize und da ich der selber war, habe ich gedacht, okay, es ist gar nicht mehr so schlecht, mich da strategisch irgendwie dann da einfach mal reinzugehen. Ja, in den, ja, damit man irgendwo so ein paar Sachen hat, wenn
Ja.
er auch Mitglied ist, zu wenig in dem Beirat gelandet.
Schaffen.
Selber hochgelobt. Also ich habe mich
Ja.
selber vorgeschlagen.
Ist eine gute Taktik, oder?
Ja.
Solange es
Irgendwie kurz
funktioniert.
überlegt und gesagt, okay, warte, das kann eigentlich nur der Sitter machen. Ja, und dann habe ich mich vorgeschlagen.
Sehr gut, sehr gut. Ich hätte es genauso gemacht. Okay, und dann hast du 4 Jahre im Bundestag verbracht und jetzt sitzen wir nicht im Bundestag und sprechen woanders über dein Leben. Magst du mal erzählen, warum du nicht mehr im Bundestag bist?
Ja, also ich in der Partei, es war so, ich hatte bestimmte Themen, mit denen ich also eine Weile schon gehadert habe. Ich habe es einfach nur so ein bisschen anklingen lassen. Es ist alles recht intensiv. Das Jobmodell als solches eines Abgeordneten ist alles andere als familienfreundlich. Die Zeit war sehr intensiv, auch dorthin. Und wenn man dann so im Bundestag erstmal ist, nimmt man ja vieles dann auch so hin. Und ich war ein Stück weit von den behördlichen Strukturen schon immer so ein bisschen genervt. Es war so langsam. Und man hat aber das Gefühl, man hat den ganzen Tag irgendwie super Stress gehabt. Aber wenn am Ende einer fragt, was hast du jetzt gemacht? Also, was ist denn jetzt erreicht für Deutschland? Und dann sage ich, ja, weiß ich irgendwie auch nicht. Ich habe jetzt einen Gastbeitrag geschrieben oder schreiben lassen.
Ja.
Und meinen Namen hingegeben oder irgendwo jetzt Interviews gegeben oder ich habe eine kleine Anfrage gemacht und so. Naja, und freue mich dann, dass ich irgendwo in meiner Bildzeitung stehe. So, das kam dann dazu, kam sozusagen Unzufriedenheit in der Partei. Ich habe natürlich dann schon als meine Aufgabe gesehen, hier in Berlin einen guten Job zu machen, weil ich davon überzeugt war und auch immer noch bin, dass das die Basis ist, ob wir wiedergewählt werden oder nicht.
Ja.
Aber es gibt ja diesen Ausspruch, Politics is local oder Politics are local. Also das heißt, entscheidend ist, die Truppen vor Ort zu sammeln und die glücklich zu machen. Und da war ich am Ende nie bereit dafür, das zu tun, was die von mir erwartet haben. Also sie haben halt von mir erwartet, dass ich jedes Wochenende irgendwo durch die Lande tingle und dann da irgendwo auf Kreisparteitagen und so irgendwo bin. Und da habe ich gemerkt, dass das nicht meine, da habe ich keine Lust drauf, richtig? Und dann sollte ich am Anfang ja, unbedingt wieder in den Landtag oder Landtagskandidat werden, aus Motivation heraus, weil andere nicht so richtig wollten, dass ich hier weiter bleibe. Und so ist das halt in der Politik, dann ist natürlich immer so ein bisschen Hauen und Stechen. Und in dieser gesamten Gemengelage, irgendwann, als ich da so ein bisschen angegriffen wurde und ich das Gefühl hatte, hier geht es irgendwie nicht weiter, aber ich muss irgendwie was verändern, war halt eben diese latente Unzufriedenheit von da. Und da ich halt sozusagen auch relativ spontan in das ganze Thema reingekommen bin, habe ich mir gesagt, okay, es ist jetzt nicht mein Lebenstraum gewesen, wo ich immer darauf hingearbeitet habe. Und ich habe sehr, sehr bewusst gesagt, willst du das alles? Also der Job in Berlin ist spannend und aufregend gewesen, aber willst du diesen ganzen Parteikram irgendwie im Land? Willst du das wirklich? Macht dich das glücklich? Mit einem wild zusammengewürfelten Landesvorstand teilweise zusammenzuarbeiten, die mich nicht, die, mit denen ich mich im normalen Umständen privat nie getroffen hätte, hätte sie aber ständig irgendwie um mich. Dass ich dann gesagt habe, nee, jetzt habe ich eine Entscheidung, ich will gerne, dass ich handle, weil die Gefahr bestand auch, dass man sonst mit mir gehandelt hätte. Dann wollte ich gerne sozusagen das Heft des Handelns in der Hand behalten und habe dann beschlossen, mal zurückzutreten und auch nicht wieder anzutreten, weder für Landtag noch für den Bundestag. Habe also quasi gesagt, ich könnte sagen, leckt mich am Arsch. So könnte man es, glaube ich, sagen. Und habe dann gesagt, ich mache auch was völlig anderes. Und das war für mich offen, was das am Ende wird. Das ganze Thema politische Kommunikation fand ich natürlich als Student früher immer spannend und es war eigentlich auch so ein Plan gewesen, irgendwann mal in den Bereich, sagen wir, Interessenvertretung zu gehen. So, jetzt ist die, als Politiker hat man natürlich ein bisschen mehr Einblick und kennt die Dinge dann auch noch ganz gut, vielleicht auch ein bisschen bessere Startchancen, weil man eben nicht so an der Oberfläche kratzt, sondern schon so ein bisschen weiß, wie die Abläufe sind. Dann habe ich parallel einfach in der Zeit, wo ich dann wusste, ich trete nicht wieder an, überlegt, was ich mache. Und so bin ich dann bei General Atomics irgendwann gelandet.
Hast du dich ganz klassisch beworben?
Nee. Nee, also nicht, ich habe mich nicht beworben, nein. Also ich habe das, man findet sich dann so in diesem Bereich.
Ja.
Dann war das auch nicht, also wissen auch meine heutigen Chefs, die nicht die allererste Wahl, so einfach war das mir alles so ein bisschen suspekt und ich hatte überlegt, okay, gehst du zu einem Verband oder irgendwo hin. Aber am Ende wägt man dann ab und sagt, das ist so hochspannend und ich bin jetzt in einer hochspannenden Branche oder wir haben ganz unterschiedliche Produkte ja und haben eine gewisse Autonomie und das ist alles sehr, 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 sehr okay jetzt für mich. Also ich habe immer noch Arbeit da und habe immer noch viel zu tun, aber es ist auch nicht mehr so ein mehrdimensionaler Stress wie als Politiker, weil als Politiker ziehen und zusammen alle an dir von allen Seiten und jetzt ist das klarer und klarer Aufgabenbereich und auch am Wochenende wieder ein Privatleben und so und das genieße ich sehr.
Was genau macht denn General Atomics?
Ja, wir sind ein Familienunternehmen aus San Diego, Kalifornien. Hightech, Weltmarktführer bei ganz vielen Hochtechnologien. Wir sind hier am bekanntesten wahrscheinlich für den Bereich Luftverkehr. Also wir sind der Weltmarktführer bei unbemannten Flugsystemen, sogenannten Medium Range RPAs, wie man so schön sagt, Remoted. Remotely piloted Systeme, also Flugzeuge, tandempilotierte Systeme. Sind ansonsten auch in den Bereich Energie unterwegs, also Kernfusion, Kernenergie, alles Themen, bevor ich den Job angefangen habe, die jetzt nicht so Top-Themen unbedingt waren. Das hat sich inzwischen ja alles ein bisschen geändert. Wir sind im Bereich Rohstoffe aktiv, das heißt General Atomics besitzt große Uranminen, zum Beispiel in Australien. Wir sind in Deutschland aber auch aktiv seit 30 Jahren, bauen Schienenfahrzeuge, Betonfertigteile, produzieren wie Dornier 228, das ist ein Propeller, der Flugzeug in Oberpfaffenhofen in Bayern. Wir machen Entsorgung von Batterien, von Munition, also sehr, sehr vielfältige Firmengruppe. Und es macht große Freude.
Wie viele Standorte gibt es in Deutschland?
Genaue Zahl, ich glaube 9 oder 10 sind es inzwischen. Also unsere Zentrale sitzt in Dresden. Und die meisten Unternehmen sind in Sachsen, Brandenburg und jetzt eben auch in Bayern.
Okay. Und wo ist dein Lebensmittelpunkt?
Mein Lebensmittelpunkt ist in Halle an der Saale. Also da lebe ich und nach Berlin pendle ich quasi.
Das ist wie weit?
Ja, mit dem ICE ein bisschen mehr als eine Stunde.
Das ist ja gut machbar.
Absolut. Also macht manche in Berlin halt eine weitere Fahrt innerhalb von Berlin.
Ja, eben, genau. Wie sieht denn dann so dein Alltag aus? Also hast du mal so einen klassischen Wochentag oder gibt es das nicht?
Ja, die Arbeit, wie gesagt, ich kümmere mich ja um die politischen Kontakte auf Bundes- und aber auch auf Landesebene in den Bereichen, wo wir aktiv sind. Also zum Beispiel auch baue ich die Kontakte auf zur sächsischen Landespolitik, zur bayerischen und zur Brandenburger. Aber grundsätzlich, die Arbeit hier orientiert sich schon so ein Stück weit an meinem alten Leben, auch so an den Sitzungswochen. Also in den Sitzungswochen bin ich immer hier. In den Nicht-Sitzungswochen kommt es darauf an, ob Termine hier sind oder nicht. Da kann ich auch mal mobil arbeiten. Aber das orientiert sich schon so an dem normalen politischen im Prozess und besteht aus Monitoring, schauen, was geht, viel Zeitung lesen, viel Medien konsumieren, viel Ohren und Augen offen halten, was so für Entwicklungen gehen, was ist interessant für uns, was nicht, welche Stakeholder, also welche Akteure müssen mal angesprochen werden im parlamentarischen Bereich, aber auch Verbände, unterschiedlichste Medien und sowas, die für uns interessant sein könnten, auf unterschiedlichen Ebenen, manchmal auch Bürgermeister, Landräte, die wir einfach mal ein Stück weit auch informieren, was wir tun, was wir machen. Da ist man gut beschäftigt.
Das glaube ich. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir langsam vielleicht mal zum Ende, auch wenn ich dir gerne weiter zuhöre. was hast du denn sonst noch auf dem Herzen? Gibt's noch was?
Das ist eine gute Frage. Ja, eigentlich bin ich wirklich mit meinem jetzigen Lebensweg sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich, auch wie das alles sich so entwickelt hat. Ich freue mich, dass ich trotzdem weiter auch so am politischen Prozess relativ nah dran bin und habe auch festgestellt, dass seitdem ich selber nicht mehr Akteur bin mein grundsätzliches Interesse für Politik wieder viel größer geworden ist, weil es halt mit Abstand so als quasi neutraler Beobachter mir anschaue. Und dann habe ich auch gedacht, okay, das war das, was mich früher auch schon mal begeistert hat. Wenn man selber jemand auf dem Spielfeld ist, ist man natürlich stark mit sich selbst beschäftigt. Mit der eigenen Performance, wenn man eine Oppositionsfraktion ist, also wichtig, dass ich Medienresonanz habe und dass man mich kennt und mitbekommt und so. Und dass man dann sie so, so irgendwann dann liest man auch nur den eigenen Pressespiegel und das ist irgendwie auch eine ganz komische Sichtweise. Und jetzt habe ich da den Abstand wieder dazu und dann finde ich es interessant, so zu schauen, was die anderen so machen. Und auch die Erkenntnis, deswegen auch bestimmte Dinge, die damals in Konflikten geendet sind, die vieles hat sich wieder aufgelöst, vieles habe ich auch verstanden, dass es darf in der Politik ein wenig persönlich nehmen. Weil die Tatsache, dass ich selber für mich festgestellt habe, dass ich bestimmte Anforderungen nicht erfüllen will, die aber zu Recht vielleicht eine Partei an den Vorsitzenden oder einen Abgeordneten hat, dann muss man einfach akzeptieren, finde ich, dass man dann das Spielfeld räumt und dann, wenn es andere gibt, die bereit sind, auch viel mehr Privatleben, viel mehr Privates zu opfern dafür, dann sollen die das tun. Dann sind die wahrscheinlich auch die Besseren in der Position. Und damit durch diese Erkenntnis und dieses nicht zurückgucken und auch nicht irgendwie beleidigt sein oder irgendwie sowas, ruhe ich eigentlich so ein bisschen in mir selbst und bin da eigentlich ganz zufrieden damit.
Das sind doch sehr schöne abschließende Worte. Dann kommt jetzt die gemeine letzte Frage. Wie wollen wir unser Gespräch benennen? Optimalerweise kommt dein Name darin vor. Aber ansonsten es darf auch gerne ein Titel mit Clickbait-Potenzial sein. Hast du eine Idee? Was ich eigentlich ganz witzig finde, ist koordinierter Blindflug. Was hältst du davon?
Ja, gerne.
Dann würde ich die Folge, glaube ich, einmal so
Ja.
benennen und den Rest in die Folgenbeschreibung
Ja.
ballern. Dann bleibt mir an der Stelle nichts weiter übrig, als dir zu danken für die Einladung und deine Zeit und
Sehr
das
gerne.
sehr angenehme Gespräch.
Fand ich auch.
Und dann, genau, vielen Dank und auch vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und dann sage ich wie immer, over and out.